Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin leben und lieben. Heute mit Moritz Wertschulte, einem Kollegen aus der Anästhesie und auch einem Host des EUSEMCasts, einem Podcast der European Society for Emergency Medicine. Willkommen, Moritz. Danke, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich was erzählen darf über meine Erfahrung. Genau, und freue mich, dass es losgeht.
Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso wir uns einen Anästhesisten ins Boot holen. Wir haben ja schon alles mögliche Anästhesisten hier in München, die wir in den Podcast einladen könnten. Allerdings ist es so, der Moritz, der hat eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Und zwar war der als Arzt in Irland tätig. Und wir wollen ja öfters mal über den Tellerrand hinausschauen. Wir hatten in der vergangenen Folge schon den Flo dabei, der uns aus Amerika erzählt hat. Jetzt wollten wir uns halt mal anhören, wie es denn so in Irland läuft. Moritz, wie bist du eigentlich nach Irland gekommen?
Ja, genau. Also lange Geschichte. Letztendlich Anästhesie mache ich jetzt tatsächlich auch erst seit einem Monat. Seitdem ich wieder da bin, habe ich mich erst in der Inneren versucht und dann gesagt, das ist doch nichts für mich. Letztendlich wollte ich schon immer Notfallmedizin machen, eigentlich auch schon seit vor dem Studium. Also ich bin ganz klassisch über den Rettungsdienst ins Studium gekommen und habe mir dann eigentlich immer gesagt, ich mache jetzt Anästhesie. Und so, ich weiß nicht, so die letzten 2-3 Jahre im Studium habe ich mir aber schon gedacht, eigentlich wäre es doch cool, wenn es ein Facharzt Notfallmedizin gäbe. Und dann immer gehofft, vielleicht kommt der ja noch, vielleicht entwickelt sich da was. Und wie wir alle wissen, es hat nicht geklappt. Es gibt keinen Facharzt Notfallmedizin in Deutschland. Und mich hat das irgendwie angefressen. Und ich habe mir gesagt, irgendwie musst du es zumindest ausprobieren. Und du musst zumindest mal in ein Land gehen, wo es einen Facharzt Notfallmedizin gibt. Und ja, du musst es ausprobiert haben, bevor du sagst, du machst jetzt irgendwas anderes. Und ich war schon immer sehr anglophil und habe mich immer für England und so begeistert. War dann mal in Irland im Urlaub, im Studium und habe gesagt, hier könnte ich mir eigentlich auch vorstellen zu leben. Und habe dann irgendwie gesagt, ich mache jetzt am Ende des Studiums Nägel mit Köpfen und gehe nach Irland. Habe dann erst in einer Notaufnahme in meiner Heimatstadt in Stralsund gearbeitet, während ich die ganzen Papiere zusammengekratzt habe. Und bin dann, sobald es ging, rübergegangen und habe dann angefangen, in Galway zu arbeiten, nachdem ich 8 Monate schon in Deutschland Notfallmedizin gemacht hatte. Bin eigentlich nach Galway auch mehr oder weniger reingerutscht, weil ich in Südafrika im praktischen Jahr war und da einen Oberarzt von da kennengelernt habe, der letztendlich gesagt hat, ja, dann komm doch zu uns ins Team, wenn du nach Irland willst. So hat sich das Ganze dann ergeben.
Sehr geil. Du hast schon erwähnt, du hast Papiere zusammengekratzt. Was muss man denn da so für Papiere zusammenkratzen, wenn man in Irland arbeiten will?
Also letztendlich, ich kann ja mal ein bisschen ausholen, letztendlich ist es so, dass man innerhalb von Europa, also von der Europäischen Union, und da gehört Irland ja dazu, dass es ein Anerkennungsverfahren gibt. Das heißt, man hat es zumindest schon mal leichter als alle anderen, die von außerhalb kommen. Was man braucht, ist ein ganz normaler Englischtest. Also ich habe diesen IELTS gemacht, das war online relativ einfach möglich. Und dann ist es das praktisch von der Sprach- bzw. Kompetenzseite. Das große Ding ist dann, dass man sich seinen deutschen Abschluss anerkennen lassen muss. Und das funktioniert, wie man das so aus EU-Ländern kennt, über ganz viele verschiedene Formulare. Das heißt, ich habe eine Bestätigung von der Landesärztekammer, so ein Certificate of Good Standing heißt es, glaube ich, oder Letter of Good Standing gebraucht. Ich habe eine Gleichwertigkeitsbescheinigung von dem Bundesamt für, ich glaube, Arzneimittel oder sowas gebraucht, die da irgendwie eine Stelle haben und so weiter und so fort. Also es gibt letztendlich, bin ich da auf, glaube ich, 3 oder 4 Formulare gekommen, die da irgendwie nach europäischem Standard, Richtlinie so und so nachgewiesen werden mussten. Und die mussten dann auch alle noch von einer Übersetzerin, also einer zertifizierten Übersetzerin mit Stempel, mit Beglaubigung ins Englische übersetzt werden, um das dann einreichen zu können. Also letztendlich 4 Papierkram, Test oder irgendwie sowas braucht man bis auf einen normalen Sprachtest Level C1 nicht, um nach Irland zu gehen.
Gab es denn da eine Checkliste, an der du dich entlang arbeiten konntest, oder war das so ein bisschen fly by the seat of your pants?
Ja, also so ein bisschen beides. Also es gibt natürlich irgendwie eine Nachweisliste vom Irish Medical Council, wo die sagen, wir wollen das und das haben. Das ist aber natürlich irgendwie für alle europäischen Länder. Und ich musste dann erstmal rausbekommen, welche Behörde hier in Deutschland zuständig ist für welches Zertifikat. Und das hat mich ein bisschen Nerven und sehr viel Googeln gekostet, ging dann aber irgendwie alles. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es heute nochmal so zusammenbekommen würde. Also ich habe die Zertifikate alle irgendwo noch und würde bestimmt irgendwelche Mails ausgraben können. Aber es ist doch relativ komplex, von wem man dann alles so Zertifikate nachweisen muss.
Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also jeder von uns, der einfach nur durch seine Standard, also bei uns in Bayern ist es die Bayerische Landesärztekammer, aber durch jegliche Art von Bürokratie durchgekommen ist bis zum Staatsexamen, der kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie kompliziert das dann ist, wenn das auch noch im europäischen Ausland ist. Aber umso schöner, dass es bei dir geklappt hat. Du bist also dann in Irland angekommen und hast dort als Assistenzarzt, nehme ich jetzt mal an, in der Notaufnahme angefangen zu arbeiten.
Genau, Assistenzarzt ist ja so ein deutscher Begriff. Ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie das in Irland funktioniert vom System. Also alleine, was jetzt so die Hierarchie angeht. Also es gibt praktisch in Irland Interns, die würde ich mit deutschen PJ-Lern vergleichen. Die haben allerdings schon so eine eingeschränkte Lizenz zu praktizieren. Also die dürfen zum Beispiel Medikamente verschreiben und so. Ehrlich gesagt werden die dadurch für deutlich mehr so Drecksarbeit wie irgendwelche Kurven ausfüllen genutzt, als man das hier in Deutschland überhaupt machen könnte. Genau, das sind die Interns. Ich habe als SHO angefangen, also SHO, das steht für Senior House Officer. Das ist praktisch der nächste Schritt, würde ich sagen, ist so ein Assistenzarzt in den ersten paar Jahren der Weiterbildung. Es gibt da allerdings jetzt keine klare Jahresgrenze. Also ich habe Kollegen gehabt, die 5 Jahre SHO waren. Das hängt sehr vom Wohlwollen der Oberärzte ab. Und der nächste Schritt ist dann der Registrar. Das ist auch schlecht definiert, wie man da hinkommt, außer dass die Oberärzte irgendwann sagen, wir würden dich jetzt auch als Registrar anstellen. Und wenn man einmal Registrar ist, dann bleibt man es meistens auch. Genau, und das ist praktisch jemand, der, ich sag mal, erfahrenerer Assistenzarzt. Gibt es ja in vielen Kliniken auch irgendwie so die Einteilung. Also,
Funktionsoberarzt vielleicht.
Ja, na, Funktionsoberarzt, dafür muss man ja Facharzt sein. Also das sind auf jeden Fall Leute vom Facharzt. Also ich würde so vergleichen, wir haben zum Beispiel hier in der Anästhesie Leute, die dienstfähig sind mit mindestens 2 Jahren Erfahrung und Leute, wie ich, die jetzt gerade angefangen haben, die man auf keinen Fall alleine irgendwie nachts da durchs Haus Anästhesie machen lassen würde mit einem Oberarzt, der eine halbe, dreiviertel Stunde weg ist, wenn irgendwie was schief geht. Und ich glaube, so kann man SHOs und Registrars auch vergleichen. Also Registrars sind schon die, die nachts irgendwie die höchsten Leute im Haus sind und die irgendwie auch eine Rückfallebene darstellen müssen und gleichzeitig viel supervidieren müssen. Und dann gibt es darüber halt so ganz klassisch die Consultants. Das ist so eine Mischung aus Oberarztposition und so ein bisschen Chefarztposition, weil es halt keine Chefärzte wirklich gibt und alle Oberärzte so ein bisschen Chef mit sein müssen.
Okay, ziemlich interessant. Hört sich so ganz grob vergleichbar an mit was ich aus Amerika kenne. Aber ich glaube, so ganz grob kann man natürlich viele Schablonen auf viele Systeme draufstülpen. Also ich meine, wir finden ja so grob auch Äquivalenzwörter hier in Deutschland. Aber danke, dass du das schon mal erklärt hast. An welchem Punkt mache ich in dieser Hierarchie meine Facharztprüfung? Irgendwo im Registrar-Bereich?
Jein. Also das Problem ist, dass in Irland diese ganze Hierarchie und die Facharztausbildung und Prüfung komplett voneinander entkoppelt sind. Und zwar entscheidet man grundsätzlich von Leuten, die praktisch sich im Bereich der Facharztausbildung befinden, für die man sich extra bewerben muss, für die es teilweise auch mehrere Teile wie in der Notfallmedizin gibt, für die man sich dann nochmal einzeln bewerben muss. Und es gibt gesondert davon die Standalone-Posts. Das Problem dabei ist, dass deutlich mehr Leute irgendwie Standalone machen, als sich in der Facharztausbildung befinden, wodurch viele irgendwie auf ihrem Posten maximal zum Registrar weiterkommen und da mehr oder weniger versauern oder nach vielen Jahren als Registrar dann endlich praktisch in die Facharztausbildung reinkommen und mehr oder weniger eigentlich nochmal von ganz unten anfangen sollen und das auch müssen, weil diese Facharztausbildung sehr steif ist.
Hört sich ehrlich gesagt relativ kompliziert an. So für jemanden, der außen steht wie mich. Ich glaube, ich bin hier im deutschen System mittlerweile relativ firm und auch im amerikanischen, aber das habe ich jetzt so nicht erlebt. Also wenn ich das richtig verstehe, du bewirbst dich auf einen Job irgendwo und da arbeitest du halt. Du musst dich auf deine Facharztausbildung auch separat bewerben und wenn du Rotationen hast, so habe ich das verstanden, dann musst du dich auch auf die Rotationen selbstständig bewerben?
Nein, wenn du in der Facharztausbildung bist, wird alles für dich organisiert. Du hast da auch kaum noch Mitspracherecht und musst durch ganz Irland rotieren. Also wenn du in der Facharztausbildung bist, dann kannst du, also das sind normalerweise Abschnitte, also zumindest in der Notfallmedizin zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Bei den Internisten sind sogar so Abschnitte von nur 3 Monaten. Und da kann es sein, dass du 1 Monat oder beziehungsweise 6 Monate in, sagen wir mal, Dublin machst, in der Hauptstadt, das ist an der Ostküste, und dann nach den 6 Monaten noch Galway musst, was 2,5 Stunden Fahrt weiter sind. Oder du wirst ganz in die Provinz versetzt, nach Donegal hoch, was 6 Stunden Fahrt unterscheidet. Unterschied sind und hast da relativ wenig Mitspracherecht, ob du da jetzt hin willst oder nicht, weil du dich ja freust, dass du überhaupt in diese Facharztausbildung reingekommen bist. Genau, das ist so ein bisschen die Crew an der Sache.
Also das heißt, du bewirbst dich dann separat auf die Facharztausbildung. Da sind die Stellen schwerer zu bekommen als konventionelle Stellen, wo du halt letztendlich, ja, so, wie nennt man das am besten, Gruntwork, also Hiwi-Arbeit vielleicht machst, ja?
Ja, also du machst ja nicht nur Hiwi-Arbeit, sondern du machst ja letztendlich genau das, was die Leute in der Facharztausbildung auch machen. Also da gibt es eigentlich beim Arbeiten keinen Unterschied. Der einzige Unterschied in der Facharztausbildung ist, dass du in der Facharztausbildung bist, dass du Rotationen durchlaufen musst, für die du dich aber auch separat bewerben könntest. Wenn du zum Beispiel sagst, du musst irgendwie ein halbes Jahr Orthopädie machen, dann könntest du dich ja auch so darauf bewerben. Das funktioniert auch, wenn du das wollen würdest. Das Problem ist, dass es nur zählt, wenn du in der Facharztausbildung bist. Und der einzige wirkliche Unterschied ist, dass du dann irgendwie im Monat 2-3 Tage mit so ein bisschen Training hast. Und dann machen die daran aber fest, dass du viel besser ausgebildet wirst. Ich kann ja mal, also ich kann jetzt vor allen Dingen über den Facharzt Notfallmedizin berichten, wie das so oder wie da so die Ausbildung läuft. Das ist letztendlich in
ganz
zwei...
Kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ganz kurz. Wie lange ist denn die typische Facharztausbildung? Also wenn ich jetzt in dieses Programm reinkomme und sage, ich will Internist oder Anästhesist werden oder Notfallmediziner?
Ganz unterschiedlich tatsächlich, weil es verschiedene Typen von Facharztausbildung gibt. Also es gibt welche, die zweiteilig sind, wie die zum Notfallmediziner oder auch zum Internisten. Zum Notfallmediziner sind es zum Beispiel 7 Jahre insgesamt, wenn man in einem Lauf durchkommen würde, was super selten ist. Zum Internisten wären es ganz theoretisch je nach angestrebtem Zweitfachgebiet dann, also Unterfachgebiet, zwischen, ich glaube, 6 und 8 Jahren, also das Basic Training BST von den Internisten ist 2 Jahre und da setzen die dann nochmal zum Beispiel bei Kardiologie bis zu 6 Jahren drauf. Das Zusatzproblem ist jetzt aber, dass man sich halt darauf bewirbt, dann vielleicht nicht gleich reinkommt, dann irgendwann ins Basic Training kommt, dann dieses Basic Training irgendwann abschließt und sich dann aufs Higher Training, also HST bei den Internisten beziehungsweise ASTEM bei den Notfallmedizinern zum Beispiel, separat bewerben muss, da meistens nochmal wartet und das dauert dann auch nochmal zwischen 4 und 6 Jahren. Dann gibt's demgegenüber aber auch zum Beispiel die Anästhesisten, die haben 6 Jahre in einem Lauf durch und wenn man einmal drin ist, dann bleibt man auch drin und muss sich nicht nochmal bewerben.
Weißt du zufälligerweise, wie es bei den Chirurgen ist? Also das hört sich alles schon nach sehr langen Zeitfristen an, die du da nennst.
Also definitiv sehr langen Zeitfristen. Bei den Chirurgen ist es, glaube ich, ähnlich, auch wieder natürlich je nachdem, was für eine unterchirurgische Fachrichtung man da machen will. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Basic Surgical Training auch 2 oder 3 Jahre. Also ich glaube, 3 Jahre und auch das Basic Training für die Internisten wird gerade auf 3 Jahre verlängert. Und dann sind es, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nochmal bis zu 6 Jahren. Wie gesagt, man kommt eigentlich fast nie gleich rein und macht dann viele Jahre obendrauf.
Wow, das hört sich, also so den ersten Eindruck, den ich habe, hört sich das A etwas kompliziert an und B langatmiger und mehr Geduld fordernd als A jemand, der in der Notfallmedizin arbeitet, das gerne hätte, wie mich jetzt, und B sogar als bei uns. Also manche denken ja, dass es bei uns kompliziert ist. Was eine deiner Aussagen, die mich eher beeindruckt hat, ist, du hast gesagt, ja, mit diesen minimal erweiterten Möglichkeiten, die die Interns haben, kann man die für mehr administrative Arbeit nutzen. Genau. Also das, ich will nicht sagen, dass unser PJ-System super ist. Einer der Gründe, wieso wir diesen Podcast haben, ist ja, weil wir da Sachen verbessern wollen. Aber man merkt, also auch in anderen Ländern werden Interns, PJler ausgebeutet, sage ich jetzt mal. Ja, das ist jetzt nicht ein deutsches Konzept.
Also ich muss sagen, insgesamt hat mich meine Zeit in Irland zu einem ganz großen Fan vom deutschen Ausbildungssystem gemacht, sowohl für die PJler als auch für die Leute, die danach sind. In meinem PJ habe ich, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe ein super PJ gehabt. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen Normalstation in meinem ganzen PJ gemacht. Ich habe ansonsten nur Notaufnahme, Intensivmedizin und Anästhesie gemacht, habe immer super viel machen dürfen, habe überall mitzugucken können, bin super unterrichtet worden. Das ist natürlich auch sehr hausunterschiedlich. Habe auch in Südafrika arbeiten können für 8 Wochen, weil das einfach ja diese Möglichkeit im deutschen System gibt, ins Ausland zu gehen. Und das haben die irischen Interns halt alles nicht. Die bekommen mehr oder weniger, die bewerben sich auch auf die Plätze. Das heißt, es kann auch sein, wenn man vorher in Stadt A gearbeitet hat, dann muss man, also zum Beispiel in Dublin studiert hat, dann muss man quer durchs Land ziehen, um überhaupt eine Stelle für die Internship zu bekommen. Das ist in allen Bereichen mehr oder weniger so, dass Irland super viele Leute aus dem Ausland reinholt, gleichzeitig aber viel zu wenig Ausbildungsstellen hat und dann auch die eigenen Leute zu wenig priorisiert, sodass es selbst Leute gibt, die von der Uni abgehen und keine Internstelle bekommen, was ja bei uns undenkbar ist, dass man keine PJ-Stelle bekommt. Und dann wird man halt wirklich verheizt für ganz viele administrative Aufgaben. Die Interns haben ab dem ersten Tag irgendwelche Calls, wo die von den Schwestern angerufen werden, um irgendwas zu verschreiben, um sich Patienten anzugucken, die schlechter werden, ohne diesen Schritt zu haben, dass man im PJ ja doch erstmal relativ sicher und gepampert ist, finde ich. Und ja immer, also ja, für nichts wirklich verantwortlich ist, außer zu sagen, ich kann das nicht, das muss jetzt der Assistenzarzt machen, oder ich kann das, aber du müsstest dich daneben stellen und. Das ist halt da gar nicht da. Es ist ab Tag 1 so, mach. Und gleichzeitig haben die jetzt nicht oder weniger Formulaturen. Also ich fand, wenn man sich jetzt deutsche Medizinstudenten und irische anguckt, dass da doch ein deutlicher Qualitätsunterschied bei den praktischen Fähigkeiten war zugunsten der Deutschen. Und genau, auch zu einem späteren Zeitpunkt ist es halt einfach so, dass wir in Deutschland, sobald wir fertig sind mit dem Studium, ja einfach, sobald wir eine Stelle haben, automatisch ja trainiert werden. Ne? Das mag jetzt in der Qualität unterschiedlich sein, aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir keinen Job haben morgen, weil jetzt wieder Wechsel ist. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie nicht ins Training reinkommen und so. Also ich finde, das macht ganz viel aus, auch was Familiengründung, Familienplanung und angeht, weil man hier doch einfach eine ziemliche Sicherheit hat, dass man da mehr oder weniger arbeiten kann, wo man will. Und wenn es da doof ist, geht man halt in die Nachbarstadt oder ins Nachbarkrankenhaus.
Hört, hört. Also das, ehrlich gesagt, man hört das ein bisschen gerne, finde ich. Uns Deutschen wird allgemein ja nachgesagt, dass wir ein Volk von Miesepetern sind, dass wir Sachen gerne schlecht reden. Vielleicht ist es hier auch so ein bisschen der Fall. Wir werden sehen. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Erzähl uns doch mal deine eigenen Erfahrungen. Du hast jetzt da gearbeitet in der Notaufnahme. Wie war dein Alltag? Wie war die Weiterbildung, die du erlebt hast? Wie hast du das empfunden?
Zuerst mal ganz großer Unterschied. Man muss seine eigenen Kasachs mitbringen. Das war so das Erste, noch bevor ich angekommen bin, um das ich mich gekümmert habe, was so der erste große Unterschied war. Das heißt, dass man sich praktisch selber Kasachhosen, Kasachoberteile und irgendwie eine passende Fließjacke oder so dazu besorgen muss, das Ganze selber waschen muss. Ich habe so ein bisschen außerhalb von Galway gewohnt, bin dann immer mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren, so ein bisschen, wie man das aus Amerika kennt, schon im Kasach umgezogen, was irgendwie im Vergleich zu Deutschland natürlich eine totale Umstellung war. Und dann möchte ich das so ein bisschen aufteilen in, oder meine Antwort so ein bisschen aufteilen in zwei Sachen. Ich kann ja mal mit dem Positiven anfangen, und das war die Ausbildung, die es da nebenbei gab. Zumindest da haben sie sich viel Mühe gegeben, also das war positiv. Wir haben mehrere Kurse jede Woche gehabt, und auch egal, ob man jetzt irgendwie also in dieser Facharztausbildung, bei den Notfallmedizinern heißt das CSTEM, Core Specialty Training in Emergency Medicine, das ist dieser erste Schritt ist, oder ob man halt so ein Standalone macht, wie ich das gemacht habe, gibt es ganz viele Kurse. Also wir haben, ich überlege gerade, ich glaube, donnerstags immer so ein Resource-Training gehabt. Wir haben mittwochs immer 1,5-2 Stunden in SHO bzw. Registrar-Teaching separat gehabt, wo wir praktisch ja Vorträge hatten, wo wir dann auch mal Simulationen hatten und sowas. Wir haben dienstags immer so einen Ultraschallkurs von einem von unseren Oberärzten gehabt, wo man dann so ein bisschen Ultraschall-Basics sich erarbeiten konnte. Einmal im Monat gab es freitags so Airway-Biz-Kits, wo man praktisch so ein bisschen an Atemwegskills gearbeitet hat und. Also da hat man sich schon viel Mühe gegeben, fand ich. Genau, einmal die Woche gab es auch noch so eine Kindernotfallsimulation, wo es auch immer gerne gesehen war, wenn man teilgenommen hat. Also zumindest da war schon gut Ausbildung, und das war denen wichtig, dass zumindest die Ausbildung, was so das Theoretische und ja, was man so nebenbei organisieren kann, so ein bisschen wie in der Uni ganz gut läuft, war natürlich auch ein Uniklinikum in Galway. Ich weiß nicht, wie es in anderen Krankenhäusern aussieht. Was die Notaufnahmen auf jeden Fall alle machen, ist mindestens einmal die Woche so ein Resus-Training, was ich schon mal ganz
gut... Also, sorry, zur Erklärung, Resuscitation, also ein Reanimationstraining für die...
Genau, also Schockraumtraining könnte man sagen, ne? Genau. So, das war der positive Teil.
Okay.
Auf der anderen Seite ist es so, dass ich nach Galway gekommen bin und total geschockt war von allem. Also das Krankenhaus ist relativ alt. Die Notaufnahme jetzt gar nicht so sehr, weil die gerade in so einer mehr oder weniger Behelfsnotaufnahme sind. Das haben die aber an sich da alles ganz schön hingezimmert. Es gibt halt viel zu wenig Räume und viel zu wenig Betten. Also es gibt in Galway vier Bereiche. Also es gibt einen Kinderbereich, der noch einigermaßen ruhig ist. Es gibt einen Recess, also Schockraumbereich mit 3 Betten. Und dann gibt es jeweils 9 Betten in A und B. Also A für liegende Patienten und B für ja, laufende Patienten im größten Teil, also ambulatory. Und dann gibt es noch so einen kleinen Part, wo es so ein bisschen minor ist, also so ja, Wundnähte gemacht werden bei Leuten, wo man irgendwie so von Anfang an sieht, okay, da muss man jetzt irgendwie mal den Finger nähen oder die Schnittwunde und mehr ist da jetzt auch nicht. Also irgendwie eine relativ große Notaufnahme und das, was einen, wenn man da reinkommt in diese Notaufnahme, schockt, ist aber der Flur. Es gibt einen ganz langen Flur, der fängt vorne an, wenn man reinkommt, da kommen die Rettungsdienste an. Und dann kann man da 30, 40 Meter diesen Flur runter gucken und auf beiden Seiten stehen Betten voller Patienten. Und da liegen zu fast jedem Zeitpunkt, ja, 30, 40 Patienten, teilweise auch mehr, die vorne im vorderen Bereich darauf warten, dass sie irgendwann mal von einem Arzt angeguckt werden und hinten auf ein Stationsbett. Und das dauert. Also, ich glaube, unsere durchschnittliche Wartezeit auf ein Stationsbett waren 48 Stunden, also 2 Tage. Wir haben immer so
Holy
einen schönen
shit.
digitalen Tracker gehabt, wo man das nachverfolgen konnte. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, waren über 100 Stunden. Also wirklich 5 Tage plus, die da irgend so ein armer Mensch in so einem Flur verbracht hat, der gleichzeitig auch noch der Durchgangskorridor zur Radiologie war. Das war so der erste Eindruck.
Okay, das hört sich tatsächlich sehr beängstigend an. Und ich glaube, alle wissen, also alle, die sich irgendwie mit Notfallmedizin befassen, wissen, dass tatsächlich die Zeit in der Notaufnahme, die man verbringt, korreliert mit der Sterblichkeit.
Ganz genau.
Also.
Also man sagt ja, gerade bei älteren Patienten, wenn die über Nacht bleiben, steigt die Sterblichkeit massiv an. Ich habe keine einzige Studie gefunden und ich habe gesucht, die sich das für mehrere Nächte anguckt und dann vielleicht nochmal untersucht, wie das ist, wenn die Leute einfach auf dem Flur gelagert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann besser wird.
Okay, also das hört sich tatsächlich so. Naja, ich will jetzt das nicht zu wertend sagen, aber ich glaube, so wie sich viele vielleicht Medizin in Dritte Weltländern vorstellen würden,
Also ich war ja
an,
in Perth
wie
in
du es gerade geschildert
Südafrika
hast.
und es war jetzt nicht ganz unähnlich, zumindest vom ersten Eindruck.
Okay, also wir haben schon gehört, die Vorteile waren die Weiterbildung, man hat sich Mühe gegeben, man hat relativ eine gute Struktur gehabt. Die Nachteile, die eigentliche medizinische Versorgung der Patienten, die hat zu wünschen übrig gelassen, zu einem Punkt, wo also vielleicht sogar mal mit blankem Entsetzen reagieren würde,
Also
sage ich jetzt mal, bei so langen
genau.
Wartezeiten.
Genau. Also das Problem ist, es sind auch nicht nur die Wartezeiten, es sind auch die Wartezeiten. Also man sieht teilweise selbst orange triagierte Patienten erst nach 10 bis 12 Stunden und sagt dann, oh ja, das ist ja eine ordentlich dicke Sepsis, die hätte man vor 10 Stunden mal behandeln sollen. Es sind ganz viele Sachen, ne? Also wir haben zum Beispiel nachts überhaupt kein CT gehabt, außer für Schlaganfälle und intubierte Patienten. Das heißt, wir haben nachts massiv einfach Patienten, die man hätte entlassen können, wo man gesagt hat, die haben bestimmten Ileus, die hat man einfach warten lassen und gesagt, naja, es kommt ja der Morgen und ab um 9 läuft das CT wieder. Aber so zwischen 22 und 9 Uhr war es uns nicht möglich, aus der Notaufnahme raus CTs zu machen, zum Beispiel. Und auch an ganz vielen anderen Stellen ist es einfach so, dass ja die Versorgung insgesamt einfach deutlich schlechter ist, als wir das jetzt in Deutschland gewöhnt sind. Und vor allen Dingen ist das auch nicht nur ein Notaufnahmeproblem. Man könnte ja jetzt sagen, gut, dann sind vielleicht die Notaufnahmen überlastet, aber das akkumuliert sich halt in den Notaufnahmen, was im gesamten System schiefläuft. Einerseits kriegt man keine Termine beim Hausarzt. Andererseits ist es auch so, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine große Hernie hat und sagt, die müsste man mal operieren, ich bin so gar nicht arbeitsfähig, ich habe totale Schmerzen, da gerne mal 3, 4 Jahre drauf wartet, bis die operiert wird. Das gleiche bei Hüftproblemen, wenn man jetzt mit 45, 50 sagt, ich habe jetzt hier irgendwie eine Hüftgelenksarthrose, ich kann kaum noch laufen, ich sitze vielleicht im Rollstuhl, aber da bin nur noch mit Krücken aktiv und bräuchte jetzt irgendwie relativ schnell eine neue Hüfte, um wieder aktiv zu sein, dann wird man auf eine Warteliste gesetzt und dann dauert das mal 2, 3, 4 Jahre. Und das Problem ist halt, dass solche Leute immer wieder in die Notaufnahme kommen, weil sie Schmerzen haben, weil sie anderweitig nicht versorgt werden, weil Facharzttermine, die Wartezeiten teilweise zwischen vielen Monaten bis hin zu Jahren sind. Das muss man halt als Notfallmediziner alles auffangen, ist so ein bisschen das Problem.
Also ich höre schon raus, dass es vergleichbare Probleme wie bei uns gibt, nur in einer höheren Potenz, sage ich jetzt mal. Also man könnte postulieren, dass das vielleicht der Grund ist, wieso du wieder in Deutschland bist.
Das fasst es gut zusammen. Also letztendlich waren es zwei Gründe, ein ganz großer und ein nachgeschalteter. Nummer eins, dass ich einfach überhaupt nicht glücklich war mit der ganzen Versorgung da. Erstens, weil mir einfach die Patienten leid getan haben und ich es nicht eingesehen habe, in so einem System zu arbeiten, wo das Geld auch da ist, wo man es einfach falsch einsetzt. Und nachgeschaltet man sich natürlich auch um viele Hausarztprobleme kümmert. Also wir haben in Galway über 85% wieder nach Hause geschickt. Das ist ja auch irgendwie nicht das, was man sich in der Notaufnahme irgendwie so erwartet. Da will man sich ja auch um kritisch kranke Patienten kümmern. Und die sieht man dadurch, dass man vor allen Dingen den ganzen anderen Kram wegarbeiten muss, den in Deutschland dann doch Hausärzte und Fachärzte außerhalb der Klinik sehen. Das frustriert einen dann doch. Und das Zweite war halt, dass ich mehr oder weniger wusste, dass ich für eine Facharztausbildung immer massiv kämpfen muss. Also es gibt in ganz Irland 30 Plätze für die Facharztausbildung zum Notfallmediziner, also für dieses C-STEM. Und da bewerben sich 350, 400 Leute drauf jedes Jahr. Und da kann man Glück haben, reinzukommen, aber wenn man dann eh nicht happy ist mit dem System und sagt, das ist hier irgendwie alles schwierig, dann habe ich mir letztendlich gedacht, warum soll ich mir das antun, mich da jetzt noch zu bewerben, noch irgendwelche Zusatzprojekte auf mich zu nehmen, um irgendwie da reinzukommen, wenn ich hier doch einfach nicht glücklich bin mit der gesamten Arbeitsweise und mit dem System.
Kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du schon das Stichwort Geld angesprochen. Du hast gesagt, da ist eigentlich genügend Geld im System. Jetzt muss ich nochmal eine sehr undeutsche Frage stellen, und zwar mal im Vergleich, wie ist der Verdienst dort, wenn man da arbeitet, im Vergleich zu Deutschland?
Also ich würde sagen, etwa gleich, was die reine oder was das rein finanzielle, was man am Ende auf dem Konto hat, angeht. Ich habe immer nicht zu 100% den Überblick gehabt, weil ich, also man wird zweiwöchentlich bezahlt und das ist natürlich, also man hat immer ganz andere Zahlen dann da, als wenn man monatlich bezahlt wird, ne? Deshalb kann ich es gar nicht so ganz genau sagen. Ich würde sagen, dass man etwa aufs Gleiche rauskommt. Man hat irgendwie ein bisschen weniger Vorsteuer, man zahlt ein bisschen weniger Steuern, keine Krankenkassenbeiträge und. Das Problem ist, dass Irland ein sehr teures Land ist. Also im Vergleich ist es hinten raus weniger, weil man für praktisch alles mehr bezahlt, aber insbesondere für Wohnraum mehr bezahlt. Also ich habe für eine kleine Wohnung außerhalb von Galway 1250 Euro im Monat bezahlt, für eine Einraumwohnung, bei der ich noch 7, 8 Kilometer nur bis zum Stadtrand mit dem Auto hatte. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in München ist. Hier oben an der Ostseeküste ist es auf jeden Fall nicht so. Und in Dublin kann man auch gerne mal 1,6, 1,7 für eine Einraumwohnung bezahlen. Das ist halt dann schwierig. Und auch im Supermarkt merkt man zum Beispiel ganz klar den Unterschied, dass man doch in Deutschland einfach weniger zahlt für die Sachen. Und wenn man dann mit dem gleichen Gehalt rausgeht, dann merkt man halt doch den Unterschied.
Also München ist natürlich auch ein teures Pflaster, braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht drüber reden. Aber wenn wir jetzt gerade darüber reden, bringe ich mal unsere Skalpell- oder Spritzefrage. Das kennst du wahrscheinlich, da gebe ich dir eine Entweder-Oder-Frage. Die Leute, die so ein bisschen schummeln wollen, die sagen dann immer beides. Nina, machst du manchmal, gell? Aber wir probieren es mal. Also, wenn du die Wahl hättest, hättest du lieber während deiner Ausbildungsphase gutes Gehalt oder eine gute Weiterbildung?
Oh, ja, schwierig. Ich würde sagen, gute Weiterbildung, wenn das Gehalt irgendwie vernünftig zum Leben reicht.
Also ich glaube auch, dass das viele sagen würden, weil am Ende des Tages ist ja eine Weiterbildung irgendwie auf eine Zeit begrenzt. Wenn man damit leben kann, ist es in Ordnung. Ich glaube, man hört sich immer so an. Also ich weiß nicht, ob andere Leute noch das Buch House of God gelesen haben. Ich finde es jetzt
Ich
ehrlich gesagt
definitiv.
keine Pflichtlektüre. Es sind ein paar interessante Sachen drin, aber gerade so während der Anfangszeit haben die ja auch eher so finanziell gelitten, sagen wir es mal so. Also das ist jetzt kein Leseaufruf, muss man nicht lesen, aber es sind halt ein paar interessante Aspekte drin. Ich finde, so unseren deutschen medizinischen Alltag fasst es eigentlich nicht ausreichend auf. Also
Nee, ist halt ein ganz anderes System und eine andere Zeit, aber ich finde es auf jeden Fall, also mir hat es viel Spaß gemacht, damals House of God zu lesen. Und man nimmt doch irgendwie was mit.
absolut. Und wie war es mit den Arbeitszeiten dort drüben?
Also ähnlich wie hier in der Notfallmedizin, ansonsten total abgedreht. Die Internisten waren echt viele Tage am Stück 14 Stunden da. und haben wirklich gelitten. In Galway, in der Notaufnahme, habe ich da das Leid immer nur so an mir vorbeiziehen sehen und die ganzen Leute, die irgendwie 24-Stunden-Calls und so hatten, weil wir da doch ganz gut eingefangen waren. Also ich habe im Schnitt meine 40 Stunden die Woche gearbeitet. Wir haben 10-Stunden-Schichten gehabt und davon 4 in der Woche im Schnitt. Wenn wir Nachtdienste hatten, haben wir 7 Nachtdienste am Stück gemacht, also Montag bis Freitag. Das waren 11-Stunden-Schichten, haben dafür aber danach eine ganze Woche frei gehabt. Also wirklich meistens dann auch 8 Tage und das war vom Arbeiten super. Also es ist natürlich so, ich würde das jetzt nicht dauerhaft so haben wollen, muss ich ehrlich sagen. Die Nachtdienste vielleicht schon, weil man dann einfach diese ganze Woche frei hatte. 10 Stunden fand ich zumindest dort immer sehr anstrengend, kommt halt auch auf die Umgebung an. Und wenn man dann zusätzlich einen Tag dafür frei hat, ist das ganz nett. Genau, aber es war auf jeden Fall so oder so aushaltbar. Und gerade eine ganze Woche frei in einem Land wie Irland, wo man einfach total viel reisen kann, war natürlich super.
Geil, also das hört sich natürlich schon schön an und das ist natürlich so, hört sich so ein bisschen nach Work and Travel an dann.
Definitiv.
Dass man halt wohin geht, wo man sich, wo man ein schönes Land hat. Ja, viele Leute fahren nach Irland in Urlaub und dann hat man halt da ein bisschen Zeit, das zu erforschen. Jetzt habe ich, also wir wissen, offensichtlich bist du nach Deutschland zurückgekommen. Das heißt, in der Kosten-Nutzen-Abwägung hast du am Schluss irgendwie gesagt, naja gut, so viel hole ich mir da nicht raus. Gibt es denn Leute, für die du so eine Zeit mal als Arzt oder Ärztin in Irland empfehlen würdest?
Schwierig. Also ich glaube, ich habe da keine wirklich pauschale Antwort drauf. Also wie du schon gesagt hast, Work and Travel ist sicher möglich. Also wer sagt, ich will da jetzt einfach vernünftig arbeiten und ich will vor allen Dingen das Land mal kennenlernen, dem kann ich das total empfehlen. Der vielleicht auch sagt, dann ist jetzt halt alles nicht perfekt, aber ich habe einfach die Zeit, mir alles anzugucken. Dann ist da eine absolute Empfehlung da, weil Irland einfach ein wahnsinnig schönes, wirklich ein Land, was einen begeistert ist. Und ich glaube, das ist die eine Gruppe natürlich, wer irgendwie Familie hat. Ich habe jetzt mit 1-2 Leuten gesprochen, wo irgendwie der Partner hingeht oder so und die deshalb nach Irland wollen. Das ist natürlich auch was anderes, wenn man ja mehr oder weniger, also es ist sicher aushaltbar. Ich finde, es kommt natürlich sehr auf die Fachrichtung an. Also in der Notfallmedizin, und das ist ja in Deutschland auch so, kommt halt alles an systemischen Problemen zusammen und man muss damit umgehen. So als Anästhesist habe ich jetzt auch von einem Bekannten zum Beispiel aus England gehört, wo es ja jetzt auch nicht Bombe ist, dass man da jetzt gar nicht so viel von systemischen Problemen mitbekommt, solange die Abteilung einigermaßen läuft, weil man doch dann sehr in seiner Bubble einfach drin ist und seine Narkose macht, wie hier auch. Also insofern kommt es, glaube ich, sehr darauf an, was macht man für einen Facharzt, was begeistert einen persönlich, auch wenn man jetzt irgendwie Allgemeinmediziner ist und ganz doll auf dem Land arbeiten will, auf irgendwelchen Inseln, ist das sicher eine schöne Sache. Und wer Notfallmedizin mal erfahren will und aber sagt, ich will jetzt nicht unbedingt das Perfekte sehen, sondern irgendwie mir das einfach mal angucken, kann man sicher auch machen. Da weiß ich nicht, ob Irland das perfekte Land für wäre.
Also ich finde das eine schöne und differenzierte Antwort. Jetzt sitzen wir beide hier als Notfallmediziner oder Notfallmedizin-Affine, aber viele unserer Hörer sind ja eben nicht Notfallmediziner oder wollen halt was anderes machen. Deswegen schön differenzierte Antwort für die, dass es sicher auch andere Fachbereiche gibt, wo man, wie du sagst, in seiner Bubble steckt. Also ich glaube, hier in Deutschland ist es ja auch so. Ich meine, wenn du halt im OP stehst und deine Narkosen machst oder halt Leute operierst, dann kriegst du ja primär von den Problemen draußen auch jetzt mal noch nicht so ganz viel mit.
Also das ist, glaube ich, genau so. Also ich habe das jetzt ähnlich hier gemerkt. Ich habe jetzt ein halbes Jahr innere Medizin hinter mir und da ist es natürlich ähnlich, ne? Da klappt dann irgendwie hier natürlich viel mehr als in Irland. Aber man merkt doch, sobald man in der Anästhesie ist, die Probleme werden alle deutlich kleiner, weil man sich nicht mehr selber drum kümmern muss.
Ja, verstehe ich vollkommen. Ja, cool. Ich bin eigentlich durch einen Großteil meines Fragenkatalogs sehr gut durch, beziehungsweise eigentlich hast du schön alle Fragen beantwortet. Wir haben ja einen Fokus auf junge Kollegen und Kolleginnen sowie Medizinstudierende und da ging es um die Ausbildung. Ich glaube, das hast du ganz schön zusammengefasst, was da die Vorteile und die Nachteile sind. Klar ist es schön, wenn man eine intensive Ausbildung erfährt. Die Frage ist, ob das auf Kosten des Gesamtsystems gehen muss, also ob man dann weniger Spaß an seiner eigentlichen Arbeit hat. Und vielleicht ist es aber auch, wenn man sich das anhört, nochmal eine Erinnerung, dass wir es eigentlich gar nicht so schlecht haben und dass man vielleicht das nochmal genießen kann. Also ehrlich gesagt, ich versuche das meinen Studierenden auch immer nochmal nahezulegen. Also ja, es gibt Sachen, die sind kacke, gebe ich zu. Aber ich glaube, man kann sich das auch schon ganz angenehm machen, das Studium. Und ich glaube, man kann auch ganz gut was mitnehmen hier. Also ich fühle mich, wenn ich jetzt in anderen Ländern bin, im internationalen Vergleich jetzt nicht als Arzt zweiter Klasse, sagen wir es mal so. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das habe ich noch nicht gefragt? Oder glaubst du, wir sind ganz gut durchgekommen durch das Thema?
Ich glaube, wir haben eigentlich das meiste angesprochen, was man so sagen kann. Ich glaube, letztendlich, man kann es auf jeden Fall als Land zum Urlaub machen empfehlen. Das kann ich jedem, der zuhört, ans Herz legen. Verletzt euch nicht, weil es sein kann, dass ihr dann, wenn ihr operiert werden müsst, 2 Tage auf dem Flur von irgendeiner Notaufnahme vor euch hinliegt, bis man euch irgendwann operiert, beziehungsweise überhaupt mal auf eine Station packt. Und ansonsten, finde ich, muss man, wenn man nach Irland gehen will, man sollte es zumindest sehr gut abwägen. Und ich habe das nicht gemacht, muss ich einfach ehrlich im Rückblick sagen. Ich habe mir schon angehört und angesehen, was es da gibt. Aber ich habe mir, glaube ich, kein wirkliches Bild machen können, wie es da aussieht, weil ich auch die Kontakte nicht hatte, weil es da irgendwie wenig Berichte drüber gibt. Es ist ein kleines Land, da gehen nicht viele hin. Und habe mir das deutlich rosiger ausgemalt, als es am Ende ist. Und man sollte vielleicht nicht alle Zelte abbrechen, sondern dahin gehen und sagen, das ist jetzt mein Versuch und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt nach einem halben Jahr oder Jahr wieder. Und dann nimmt man das als Erfahrung mit und ich würde es im Nachhinein auch auf gar keinen Fall missen wollen und ich habe da ganz viele Sachen gelernt. Aber man sollte anders als ich vielleicht nicht hingehen und jedem erzählen, da bleibe ich jetzt mein ganzes Leben lang. Denn manchmal geht es anders aus.
Schönes Fazit, Moritz. Dann bleibt mir nur noch übrig, dich zu bitten, zum Abschluss darfst du noch einen Musikwunsch für unsere Podcast-Playlist äußern.
Oh, sehr gut, da hast du mich auch drauf hingewiesen. Und ich habe natürlich mir gedacht, wenn dann, dann muss ich ja irgendwas Irisches raussuchen. Das geht ja sonst gar nicht anders. Und ich habe irgendwie viele irische Songs in der ganzen Zeit gehabt und irische Musik ist was total Schönes. Also wer sich da mal einhören will, macht das gerne. Was ich gerade viel höre, ist von Kingfisher Kalia. Das ist sehr zu empfehlen und das bringt so ein bisschen den Vibe rüber. Vielleicht nicht von der irischen Notaufnahme, aber zumindest von der irischen Natur und von den Leuten.
Alright, ihr werdet es bald in unserer Podcast-Playlist hören. Mal sehen, was die Leute bei mir im OP dazu sagen. Und damit danke ich dir vielmals und bis demnächst.
Sehr gerne. Dankeschön nochmal für die Einladung und einen schönen Abend noch.